Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Die Meeresbiologin Jana Silver-Willem ist Doktorandin in der Forschungseinheit Marine Evolutionsökologie des Forschungsbereichs Marine Ökologie am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung und arbeitet dort an der nachhaltigen Renaturierung von Seegraswiesen. Hallo Jana.
Hallo.
Mit Seegras habe ich mich noch nie in meinem Leben beschäftigt. Das ist halt dieses grüne Zeug, das da am Strand so, ne? Was ist Seegras eigentlich genau?
Seegras ist eine total faszinierende Pflanze. Und zwar lebt die unter Wasser, also im Meer, und unterscheidet sich maßgeblich von Algen. Das ist so eigentlich der erste Punkt, den viele Leute gerne mal verwechseln. Und zwar ist Seegras eigentlich, wenn man das jetzt evolutionstechnisch sieht, wie eine Landpflanze, nur dass sie wieder zurück ins Wasser gegangen ist, während ja Algen eigentlich im Laufe der Evolution nie aus dem Wasser rausgekommen sind.
Welche Funktion hat Seegras?
Seegras hat zahlreiche Funktionen und ich würde einfach mal mit meiner Lieblingsfunktion anfangen. Und zwar ist das, dass Seegraswiesen einen Lebensraum bilden. Das heißt, Seegras bietet quasi eine dreidimensionale Struktur, in der Fische und andere Lebewesen Schutz und Nahrung finden. Zum Beispiel hier in der Ostsee laicht auch der Hering in Seegraswiesen ab und hat damit auch da seine Kinderstube. Aber Seegras hat noch weitere Funktionen, zum Beispiel verringert es die Strömungsgeschwindigkeit und verhindert somit Erosion. Man kann also sagen, es trägt aktiv zum Küstenschutz bei. Außerdem filtert Seegras das Wasser und trägt damit auch dazu bei, dass die Wasserqualität sich verbessert. Und was natürlich auch eine sehr interessante Funktion von Seegras ist, ist die Speicherung von Kohlenstoff, die ja auch in aller Munde ist. Und zwar in Form vom sogenannten blauen Kohlenstoff oder auch Blue Carbon, wie man sagt. Und das ist eigentlich ganz interessant, wie das funktioniert. Und zwar kann man da so das Synonym ziehen zum Unterwassermoor. Das bedeutet, genau, also Moore an Land kennt man ja und da weiß man ja auch, dass sie viel Kohlenstoff speichern. Und Seegraswiesen machen das Ganze unter Wasser. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass mehr als die Hälfte der Pflanze eigentlich unter dem Meeresboden liegt, also im Sediment. Und da finden auch keine Abbauprozesse statt. Das heißt, selbst wenn die Pflanze an sich abstirbt, dann würden eben die grünen Blätter, die man auch sehen kann, sich wieder zersetzen und der Kohlenstoff würde wieder freigesetzt werden. Aber alles andere, also die Rhizome und die Wurzeln, die quasi im Meeresboden sind, die bleiben gespeichert. Und somit bleibt dort der Kohlenstoff in Form von Biomasse gespeichert.
Was sind Rhizome?
Rhizome kennen wir zum Beispiel von der Ingwerknolle. Also man könnte auch einfach sagen, das sind unterirdische Sprossachsen.
Muss ich mir das vorstellen wie Äste?
Ja, so ähnlich. Also die Seegraspflanze hat quasi ja oben die grünen Blätter.
Ja.
Und dann geht das über in so ein Stück, ja, Sprossachse heißt das. Also auch Pflanze quasi, so wie so ein Stock quasi unter Wasser.
Ja.
Und daran sind dann erst die Wurzeln.
Okay.
Und wenn man zum Beispiel in das Rhizom beißen würde, dann schmeckt es auch süß, weil das eben auch ein Speicherorgan ist.
Was wird da gespeichert?
Das sind verschiedene Zucker.
Du hast eben Blue Carbon gesagt. Was ist Blue Carbon?
Das ist blauer Kohlenstoff. Das bedeutet also alles, was an Kohlenstoff im Meer gespeichert ist. So einfach erklärt.
Jetzt mal angenommen, das ganze Meer wäre voller Seegras. Ab und zu sterben die Blätter ab, geben dann wieder CO2 frei und so, und der Rest bleibt im Sediment an CO2. Wäre das eine unendliche Kohlenstoffsenke?
Auf jeden Fall. Also man sagt, dass Seegraswiesen mehr Kohlenstoff speichern als Wälder. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Wobei man das auch so einordnen muss, dass unser Seegras hier in der Ostsee schon weniger Kohlenstoff speichert als das Neptungras zum Beispiel im Mittelmeer. Das hat noch mehr Biomasse, die quasi im Meeresboden gespeichert ist. Und allgemein sind die Pflanzen ja auch langlebiger.
Das im Mittelmeer, speichert es mehr, weil es einfach mehr Seegras ist? Oder ist das pflanzenspezifisch?
Das ist auch pflanzenspezifisch. Also die haben einfach noch dickere Rhizome und auch quasi im Sediment die Matten an altem Material sind noch dicker als hier bei uns in der Ostsee.
Du hast außerdem gesagt, Seegras würde filtern. Wie macht das Seegras das?
Also zwischen den Halmen sedimentieren einfach die Partikel runter, weil sie da eben die langsamere Strömungsgeschwindigkeit haben. Und dadurch passiert es eben, dass die Schwebstoffe im Wasser zwischen den Halmen runtersickern.
Welches Seegras beforschst du eigentlich? Oder ist Seegras im Grunde gleich Seegras?
Ah, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich verschiedene Arten. Und ich mache ja lokale Forschung, das heißt, mein Forschungsgebiet ist die Ostsee. Und da kommt vor allem Zostera marina, also auf Deutsch das gewöhnliche Seegras, vor.
Und was wäre dann das ungewöhnliche Seegras?
Das gibt's nicht. Das ist im Biologischen ja einfach so, dass ganz viele Pflanzen diesen Namen haben, das gewöhnliche Seegras. Was auch noch ein bisschen vorkommt, ist das Zwergseegras. Das ist Zostera noltii. Das kommt aber nur am Rand vor. Also eigentlich, wenn wir von Seegras in der Ostsee sprechen, dann meinen wir immer auf Lateinisch Zostera marina.
Wie bist denn du eigentlich überhaupt zum Seegras gekommen? Das ist ja jetzt doch eher ungewöhnlich, oder?
Ja, es war auch tatsächlich ein Zufall. Und zwar habe ich meinen Master am Geomar angefangen zu Corona-Zeiten. Das bedeutet, dass alle Vorlesungen, selbst die Praktika, alles war online. Und ich habe dann noch in so einem unschönen Studentenwohnheim hier in Kiel gewohnt und irgendwann ist mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht mal hier rauskomme und auch mal einen Fuß ins Geomar setze, dann drehe ich irgendwie durch. Und dann habe ich gedacht, das Einfachste, was ich machen kann, ist, ich suche mir einen Job als studentische Hilfskraft. Und dann bin ich auf die Seite quasi vom Geomar gegangen und habe mir halt so die einzelnen Arbeitsgruppen angeschaut und habe geguckt, was mir wohl so thematisch am ehesten zusagt. Und dann habe ich eigentlich im Fachbereich 3 viele Themen gefunden, die mir gefallen würden. Und Professor Thorsten Reusch, der ja jetzt auch mein Doktorvater ist, ist quasi der Koordinator für den gesamten Fachbereich. Und dann dachte ich, ach Mensch, dann schreibe ich dem doch einfach eine E-Mail und sage ihm, ich möchte unbedingt als Hiwi arbeiten. Vielleicht weiß er ja, in welcher Gruppe gerade jemand gesucht wird. Und dann hat er mir halt geantwortet, ja, ich selber suche jemanden, komm doch mal vorbei. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit Aquarienputzen, wo das Seegras drin wächst. Ich war super happy, weil ich konnte endlich mal was machen, mich ein bisschen dreckig machen, die Hände nass machen, unter Leute kommen. Genau, und so bin ich dann auch auf das Thema Seegras überhaupt gekommen. Und das hat mich dann eigentlich sofort fasziniert.
Aber was hat dich daran so fasziniert?
Meine Lieblingsfunktion, von der ich gerade gesprochen habe, nämlich dass Seegras überhaupt die Grundlage ist für die Biodiversität und für ganz viel Leben, dass es eben dieses Zuhause bildet und so eine Schlüsselfunktion damit auch erfüllt.
Wenn das so eine Schlüsselfunktion hat, würde das bedeuten, dass wenn das Seegras weg wäre, würde da ein großes Artensterben anfangen? Oder ein noch größeres Artensterben? Ist ja jetzt nicht so, dass da alles in Ordnung wäre in der Ostsee.
Genau, also es würde auf jeden Fall ein super wertvoller Lebensraum verloren gehen. Und das würde für viele Arten sicherlich ein Problem werden.
Wie heißt deine Dissertation denn eigentlich?
Eigentlich genauso, wie du es gerade vorgelesen hast.
Nachhaltige Renaturierung von Seegraswiesen.
Genau, durch Assisted Evolution Strategien.
Durch Assisted Evolution Strategien. Okay, fangen wir an. Also, es muss ganz offensichtlich renaturiert werden, sonst würdest du da nicht dran arbeiten, weil das wäre vergebene Liebesmühe. Warum muss das renaturiert werden? Ist es weg? Ist es kaputt?
Also es gab ein massives Absterben von den Seegraswiesen in der Ostsee, vor allen Dingen so in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und das lag daran, dass ein sehr hoher Eintrag von Nährstoffen zum Beispiel in die Ostsee kam. Und dadurch ist das Wasser trüb geworden, weil sich eben durch diese Nährstoffe mehr Algen bilden konnten, die eben das Wasser dann getrübt haben. Und das Seegras, ich habe ja gerade erzählt, dass es eben die Wurzeln im Meeresboden hat. Das heißt, es ist nicht mobil, es wohnt wirklich am Meeresboden. Und wenn nun das Wasser trüb wird, dann kommt einfach viel zu wenig Licht unten beim Seegras an. Und das ist dann eben ein großes Problem. Das heißt, wir haben ein großes Absterben gehabt und eben diese verlorenen Flächen wollen wir nun gerne wieder aufforsten.
Wie sind die Nährstoffe in die Ostsee gekommen? Ist es Dünger von den Feldern über die Flüsse ins Meer? Das ist das übliche Ding?
Genau, also die Landwirtschaft spielt da eine maßgebliche Rolle. Aber es gab auch vor allen Dingen Verbesserungen, als dann die Kläranlagen erneuert worden sind.
Diese Verbesserungen waren aber anscheinend nicht gut genug, sonst, wie gesagt, würdest du nicht an der Renaturierung arbeiten. Wie viel ist verloren? Kann man das beziffern?
Das können wir nicht ganz genau beziffern, weil es gar nicht so genaue Aufzeichnungen gibt, wie viel es vorher gab. Aber wir wissen, dass es eben große Flächen sind. Und an sich haben sich die Bedingungen an vielen Standorten in der Ostsee auch verbessert. Aber das Problem, warum wir renaturieren müssen, ist, dass sich das Seegras von alleine kaum oder nur sehr langsam ausbreitet. Und zwar hat das Seegras dafür zwei Möglichkeiten, sich auszubreiten. Also zum einen kann es über die eben beschriebenen Rhizome, also diese unterirdischen Sprossachsen, immer neue Sprosse bilden, sozusagen wie eine Efeutute, ne, wo man ja auch entlang der Achse immer wieder ein neues Blatt rauskommt. Das kann das Seegras eben auch.
Dann ist das Seegras sozusagen eine einzige riesige Pflanze, wenn man so will.
Genau. Also es kommen häufig nicht viele verschiedene Individuen, also Genotypen könnte man sagen, vor, weil das ja immer wieder sozusagen Klone sind, also genetisch ja die gleichen Pflanzen, weil sie entlang einer Sprossachse rauskommen. Und das kann man sich ja vorstellen, dass da so eine Ausbreitung nur sehr langsam stattfinden kann. Also jetzt viele Kilometer weit entfernte Flächen können im Prinzip nicht erreicht werden. Und was ich eben ja auch erzählt habe, ist, dass eben Seegras ja eigentlich von den Landpflanzen abstammt. Und daher bildet Seegras auch richtige Blüten.
Wie kommt denn da die Hummel hin?
Die Hummel brauchen wir nicht, weil wir haben ja das Wasser. Das heißt, der Pollen wird einfach ins Wasser abgegeben und dann über das Wasser quasi transportiert. Und da ist es so, dass die weiblichen Blüten wie so kleine Y aussehen. Und der männliche Pollen sieht ein bisschen aus wie eine kleine Spaghetti. Und wenn eben die kleine Spaghetti dann durch das Wasser driftet, dann verfängt die sich irgendwann an diesen Y-artigen, an der weiblichen Blüte. Und so werden die dann bestäubt. Das heißt, es entstehen Samen. Und Samen haben natürlich die Möglichkeit, noch weiter zu vertreiben, als eben das Seegras sich über die Sprossachse fortpflanzen kann. Und zwar ist es so, dass dann die Samen bilden sich dann in so kleinen Ähren. Vielleicht kann man es ein bisschen mit Weizen vergleichen, eben an der Mutterpflanze. Und wenn die dann blüht, hat die so eine Sollbruchstelle. Das heißt, wenn die dann reif genug ist, bricht die einfach von ihrem Rhizom unten ab und die schwimmt. Das heißt, die kann dann eben verdriftet werden und auch weiter entfernte Orte erreichen. Und wenn die Samen dann reif sind, dann fallen die einfach aus der Ähre heraus. Das heißt, so können theoretisch ja schon weiter entfernte Orte wieder besiedelt werden. Das Problem ist, dass die Samen dann erstmal den Winter überstehen müssen, weil der ganze Prozess passiert so im Spätsommer bis Herbst. Und der Samen keimt dann aber erst im Frühling. Das heißt, dazwischen liegt ja der lange Winter, wo es allgemein auch wenig Fressen gibt. Und so ein Same ist ja sehr nährstoffreich. Das heißt, der wird dann auch schon mal gerne gefressen.
Ah, ich dachte, der hätte ein Temperaturproblem. Okay, der hat ein Feindproblem.
Der hat ein Feindproblem und natürlich ist das ja auch so zufällig, wo dann der Samen landet. Das heißt, der muss ja auch erstmal an einer geeigneten Stelle, wo er dann nachher wirklich wachsen kann, auch landen. Und eine Pflanze allein, bis daraus dann eine Seegraswiese entsteht, ist natürlich. Also insgesamt kann man sagen, dieser Prozess ist sehr unwahrscheinlich. Und genau da kommt eigentlich der Mensch ins Spiel. Und zwar ist es dann sinnvoll, dass der Mensch genau diese Flächen, die eigentlich geeignet wären, dass dort eine Seegraswiese steht und dass da vielleicht auch früher mal Seegras war, dass da eben der Mensch hilft und renaturiert.
Wo wäre das, wo ja idealerweise eine Seegraswiese war? Beziehungsweise woher wisst ihr überhaupt, wo mal eine war? Weil wenn es weg ist, ist es doch weg.
Genau, also unser Kollege Philipp Schubert in Kooperation, der entwickelt da Modelle, die quasi berechnen anhand der Bedingungen, die es vor Ort gibt. Das bedeutet also Bodenbeschaffenheit. Seegras hat gerne sandigen Boden. Dann hat Seegras gerne nicht zu viel Strömung und nicht zu hohe Wellen, weil es dann natürlich auch wieder ausgerissen werden kann. Und Seegras kommt in der Regel so bis 5 Meter, maximal so 7 Meter Wassertiefe vor in der Ostsee, weil es danach auch einfach zu dunkel wird. Na, was ich gerade schon gesagt hatte. Und anhand solcher Parameter, die dann gemessen werden können, werden eben Modelle erstellt, wo es wahrscheinlich ist, dass es vielleicht mal Seegras gab oder auch wo man gut welches wieder anpflanzen könnte.
Du sagtest ja vorhin, dass das Teil des Küstenschutzes dieses Seegras, wäre das schlau? Also jetzt von der technischen Umsetzung mal abgesehen, wäre das schlau, überall, wo Seegras wachsen könnte, auch tatsächlich Seegras hinzupflanzen oder Pflanzen, nennt man das? Ja, wahrscheinlich, man nennt es Pflanzen. Ja. Da auch überall Seegras hinzupflanzen, also letztendlich einfach vor die gesamte Küste so ein Seegrasgürtel zu bauen, um die Erosion einzudämmen?
Ja, also ich wüsste nicht, dass da irgendwas dagegen sprechen könnte.
Schiffsschrauben.
Ja, wobei man ja eben sagen muss, gut, Hafeneinfahrten sind dann vielleicht raus, aber die sind ja meistens eh ausgebaggert und dementsprechend tiefer. Und ansonsten spricht eigentlich nichts dagegen. Manche Badegäste finden das vielleicht unangenehm an den Füßen. Und an manchen Stränden kann das auch ein Problem werden, dass zu viele Leute darauf rumtrampeln. Oder auch an Kitespots zum Beispiel ist das manchmal kritisch. Aber das darf man nicht so eng sehen.
Es ist ja auch besser, dass wenn viele Leute auf Seegras rumtrampeln, das vorhanden ist, als wenn gar keins vorhanden ist, oder?
Genau, es könnte dann eben nur schwer sein, dort welches anzupflanzen.
Ja, okay.
Genau, und ein weiteres Problem ist auch noch das Ankern von Booten. Weil durch den Anker natürlich auch häufig dann Seegras ausgerissen wird.
Was passiert mit dem dann? Also ausgerissen heißt Rhizom, Wurzel, Pflanze, alles treibt dann so vor sich hin. Ja. Kann sich das dann aus sich heraus wieder irgendwo ansiedeln oder ist das dann verloren?
Nee, also in den Blättern gibt es kleine Lufteinschlüsse, die dafür sorgen, dass die Pflanze, wenn sie eben noch eingepflanzt ist im Boden, schön hoch schwebt quasi die einzelnen Blätter. Das bedeutet aber auch, wenn die Pflanze einmal ausgerissen ist, dann treibt sie an der Wasseroberfläche und kommt erst, wenn sie tot ist, eigentlich wieder runter. Oder sie wird halt an den Strand angespült.
Diese Renaturierung, die du da machst, hast du da, weiß ich nicht, irgendwie ein Säckchen mit lauter Seegras, Stecklingen, hüpfst durchs Wasser und steckst jeden Meter eins rein? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht deine Alltagsarbeit aus?
Also ich selber renaturiere nicht, aber ich erkläre mal kurz, wie das an sich gemacht wird. Das ist natürlich ein Gegenstand auch der Forschung, wie die beste Methode sein könnte. Aber die Methode, die wir und auch in Dänemark zum Beispiel wird es sehr ähnlich gemacht, aktuell anwenden, ist, dass in einer bestehenden gesunden Seegraswiese, die nennen wir dann auch die Spenderwiese, einzelne Sprosse durch Taucher entnommen werden. Das sind so wenige Sprosse, die entnommen werden, dass das für diese Spenderwiese überhaupt keinen Einfluss macht. Und die Sprosse werden dann auf dem Boot in so kleine Bündel gepackt und mit dem Gummiband zusammengebunden, damit nachher ein anderer Taucher dann dieses Bündel mit runternehmen kann und dann eben an der Fläche, die renaturiert werden kann, die einzelnen Sprosse wieder einsetzen kann.
Das ist also im Grunde so, wie ich über den Acker laufe und Kartoffeln alle halbe Meter ein Bündel.
Wir sagen immer, es ist eigentlich nichts anderes als im Garten.
Ja.
Nur natürlich mit der Schwierigkeit, dass wir unter Wasser sind und dass eben alles durch Taucher oder Taucherinnen gemacht wird.
Was mich jetzt wundert ist, du sagtest, ihr wisst gar nicht, was die beste Vorgehensweise zur Renaturierung ist. Warum wisst ihr das nicht?
Das ist bisher die beste Methode, wie wir das herausgefunden haben. Aber der große Nachteil ist natürlich die Skalierbarkeit. Also es wäre natürlich schön, eine Methode zu finden, dass man das eben nicht ganz so arbeitsintensiv auch in einem großen Stil machen könnte. Und eine Lösung könnten eben Samen sein, daran forschen wir auch, wie man zum Beispiel mit den Seegras-Samen renaturieren könnte. Da könnte man sich dann ja auch vorstellen, dass eine Art Roboter über den Meeresboden fährt und die Samen vielleicht mit so kleinen Spritzen dann in den Meeresboden einspritzt. Dazu haben wir auch schon Studien gemacht. Aber bisher war der Erfolg einfach nicht so hoch wie bei den erwachsenen Sprossen, die wir einpflanzen.
Was heißt Erfolg in deinem Sinne? Also wie misst du Erfolg?
Dass wir nach dieser Anpflanzung in regelmäßigen Abständen dann die renaturierte Fläche besuchen und ganz einfach zählen, wie viele Sprosse leben da jetzt noch. Beziehungsweise wenn wir jetzt über Samen reden, die müssen ja erstmal keimen. Also wie viele Pflanzen sind gekeimt und wie entwickeln sich die Pflanzen? Das dauert dann ja natürlich auch, bis so ein kleiner Samen dann zu einer großen Pflanze heranwächst. Im Labor haben wir gute Ergebnisse erzielt und da haben wir auch, wenn wir die quasi im März einpflanzen, haben wir dann bis zum Sommer so circa 20 Zentimeter große Pflanzen. Das ist kein Problem, aber da haben wir natürlich optimale Bedingungen, keine Fressfeinde, die beste Versorgung an Licht zum Beispiel. Das sieht dann natürlich ja im Freiland ein bisschen anders aus.
Wie lange braucht denn so eine Seegraspflanze, bis sie aus dem Keim so groß geworden ist, dass sie ja resilient genug ist gegen alle möglichen Umwelteinflüsse, inklusive Fressfeinde vielleicht sogar?
Ja, also im Labor würden wir sagen, dass das schon in ein paar Monaten klappen kann. Ich sag mal sowas wie 4 bis 8 Monate. Freiland haben wir da noch nicht so die Ergebnisse erzielen können. Also da haben wir es auch geschafft, dass quasi die Samen, die wir eingepflanzt haben, dass sich dann kleine Pflänzchen entwickelt haben. Aber dass daraus jetzt schon wirklich robuste, erwachsene Pflanzen gewachsen sind oder eine ganze Wiese, das haben wir jetzt so noch nicht gesehen. Aber man muss auch sagen, dass wir noch nicht so viele Versuche dazu gemacht haben, weil wir vor allen Dingen erstmal daran gefeilt haben, wie wir diese Samen überhaupt in Anführungszeichen produzieren können. Das heißt, die müssen dann ja erstmal eingesammelt werden. Also wenn wir diese blühenden Pflanzen draußen haben auf der Wiese, dann müssen wir die ja erstmal einsammeln. Und dann haben wir die erstmal bei uns im Labor in großen Tanks, wo wir darauf warten, dass dann die Samen reifen. Und wenn die Samen
Baumschule,
dann,
ne? So.
Ja, wirklich. Also ja. Wie eine Gärtnerei.
Ja,
ja. Man sagt ja auch Nursery dazu.
Ja.
Genau. Und dann, ne, irgendwann haben wir die fertigen Samen, die rieseln dann runter. Wie ich das gerade schon erklärt habe, genauso passiert das ja auch in unseren Tanks im Labor. Und diese Samen sammeln wir dann ein, die reinigen wir dann noch ein bisschen auf von alles, was keine Samen sind, also zum Beispiel noch Pflanzenreste oder kleine Muscheln haben wir häufig da drin. Und das Ganze wird dann in Gläser verpackt und diese Gläser überwintern dann in unserem Klimaschrank, wo wir dann eben die Wintertemperaturen simulieren. Und da haben wir jetzt dran gefeilt, wie man das schafft, dass die Samen auch nicht vorzeitig keimen. Das kann nämlich auch passieren, dass sie zu früh keimen, bevor man die überhaupt irgendwo eingepflanzt hat. Und da hat vor allen Dingen unsere Kollegin Esther Thomsen schon richtig gute Ergebnisse erzielt. Und dann möchte man die ja erst so im März rum auspflanzen. Und so an dem Punkt sind wir gerade angekommen. Bis dahin haben wir gerade so einen ganz guten Workflow schon aufgestellt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wenn man die dann auspflanzt und eben genau das mit so Spritzen machen möchte, dann braucht man ein Trägermaterial. Also man kann ja schlecht die Samen nur in die Spritze tun und irgendwie ausspritzen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen so eine...
Wasser.
Ja, die sinken dann runter. Also die Samen sind ja schwerer als Wasser,
ja.
Sollen sie ja auch. Das heißt, wenn wir nur Wasser in die Spritze tun, dann kriegen wir halt nicht die richtige Mischung. Und da
ach so, ja klar, du willst ja immer nur eigentlich nur einen Samen pro Injektion haben, ne?
Genau.
Ja, klar, ja.
Ja, und dann haben, also auch vor allen Dingen Esther Thomsen, unsere Kollegin, hat daran jetzt viel gearbeitet und hat verschiedene Naturmaterialien ausprobiert, zum Beispiel Ton, Zeolit und genau, und hat da versucht, die richtige Rezeptur dann zu finden. Außerdem kann man dann überlegen, in diese Mischung zum Beispiel noch Pflanzenhormone mit einzufügen oder Bakterien. Ja, Hormone eher so kleine Verbesserungen, also dass man dann sozusagen sagt, jetzt sollst du sofort keimen. Dafür hat eine Pflanze auch ein Hormon, das ausgeschüttet wird, das quasi diese Keimung dann induziert. Und das könnte man eben überlegen, dass man das mit reintut, weil man möchte ja, dass der Samen, sobald er quasi an der richtigen Stelle ist, eigentlich sofort keimt und möglichst schnell groß wird, damit er eben nicht so viel Zeit hat, in der er zum Beispiel gefressen werden kann. Das heißt, das haben wir auch ausprobiert oder auch Bakterien, die dann auch hilfreich sein können, dass der Samen quasi resistenter ist. Also Stichwort ist hier Mikrobiom, das kennt man ja auch zum Beispiel von der Haut beim Menschen, ne? Dass wenn man entsprechend gute Bakterien auf der Haut hat, dass man dann nicht so schnell krank wird. Sowas sind alles gerade so Gegenstände der Forschung bei uns. Also es ist noch ein langer Weg, würde ich sagen, aber wir sind auf einem guten Weg.
Das klingt vor allen Dingen gerade so, als hättet ihr gerade erst angefangen, diesen Weg zu gehen. Ist diese Forschung, die du da machst, noch sehr jung?
Ja. Also die Seegrasforschung, gut, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, ne, wir sprechen jetzt mal von Deutschland, zum Beispiel in Amerika läuft das Ganze schon ein paar Jahrzehnte länger. Aber hier in Deutschland haben wir eigentlich erst in den letzten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren und jetzt in der ganz nahen Zukunft immer intensiver quasi angefangen, an den entsprechenden Dingen zu forschen. Natürlich gab es vorher auch schon Projekte, aber wirklich, dass es auch Gelder dafür gab und auch wirklich mehr Leute daran forschen, das ist eine sehr junge Forschung.
Habt ihr denn irgendwas von den USA übernehmen können an Erkenntnissen oder haben die wieder anderes Seegras, das sich anders verhält?
Ja, die Bedingungen sind da auch anders. Natürlich schauen wir immer und probieren auch die Dinge aus, aber so direkt übernehmen ist es manchmal schwierig. Bei denen ist es zum Beispiel so, dass das Seegras auch schon im Herbst keimt und dass die teilweise wirklich die Samen einfach nur mit einem Boot, so vom Boot schmeißen können. Das können wir halt nicht.
Aber könntet ihr nicht deren Samen bei euch vom Boot schmeißen und mal gucken, was passiert? Weil es doch auch Seegras.
Das ist natürlich verboten.
Ja, ach so, invasive Arten und so, ne?
Genau, es ist nicht ja keine invasive Art, weil die Art ist ja schon die gleiche, aber eben gebietsfremde Arten. Das haben wir jetzt noch nicht probiert, aber an sich bin ich da an einem ähnlichen Thema dran. Da geht's eigentlich um den Elefanten im Raum, ne? Wir haben ja gerade jetzt die ganze Zeit schön über die Renaturierung gesprochen und das ist ja auch alles schön und gut. Aber mein Promotionsthema trägt nicht ohne Grund den Namen nachhaltige Renaturierung im Namen. Und das soll auf den Klimawandel andeuten. Und zwar wissen wir alle, dass die Hitzewellen immer häufiger vorkommen und auch immer länger anhalten werden. Und besonders für die Ostsee, die ja ein sehr kleines Meer hat, kann das in der Zukunft eben verheerende Folgen haben, dass wir dann wirklich für längere Zeiträume wirklich hohe Wassertemperaturen erreichen. Und da haben wir eben experimentell schon feststellen können, dass das Seegras eigentlich so ab 25 Grad und höher wirklich anfängt, richtig gestresst zu sein und dann eben auch absterben kann. Und so bin ich auch eigentlich auf mein Thema gekommen. Und zwar habe ich ja dann als Hiwi, also als wissenschaftliche Hilfskraft in der Arbeitsgruppe bei Thorsten Reusch gearbeitet. Und irgendwann habe ich bei zwei Dingen geholfen. Das war einmal die Renaturierung, die ich gerade erklärt habe, wo eben TaucherInnen die Pflanzen hochholen und dann an einer neuen Stelle wieder einpflanzen. Und ich saß quasi auf dem Boot und habe die Pflanzen sortiert und habe dadurch gesehen, wie aufwendig das wirklich ist, eine Fläche zu renaturieren, wie viele Menschen es braucht und wie viele Stunden das dauert. Und auf der anderen Seite habe ich bei den Hitzewellenexperimenten geholfen, wo wir eben diese Hitzewellen im Labor simuliert haben, um zu schauen, wie das Seegras eigentlich damit klarkommt und eigentlich gesehen haben, wie das Seegras abstirbt. Und dann kam mir eben dieser Gedanke, ist das denn jetzt nachhaltig? Wenn wir jetzt einfach das Seegras anpflanzen und dann in, ich meine, man weiß es ja nicht so genau, ich sage jetzt mal 30 bis 40 Jahren, das Seegras dann durch zu viel Hitze wieder abstirbt. Und so bin ich eigentlich dann auf mein Thema gekommen, dass wir eigentlich eine nachhaltige Renaturierung brauchen. Also Pflanzen, die hitzetoleranter sind und eben auch in den Bedingungen der Zukunft dann bestehen können.
Mal abgesehen von den Temperaturen, also höhere Temperaturen in den Ozeanen machen ja auch, weiß nicht, Versauerung und was man so alles kennt. Kommt das Seegras damit zurecht? Also hat das Seegras nur ein Temperaturproblem oder hängt da noch ein ganzer Rattenschwanz dran?
Das kann man so genau nicht sagen. Wir haben uns jetzt erstmal auf den Faktor Temperatur fokussiert, weil wir glauben, dass das das größte Problem sein wird. Genau, deswegen haben wir jetzt da erstmal angefangen, das zu erforschen.
Wie kommst du denn dann dahin, dass das Seegras hitzeresilienter wird? Betreibst du Züchtung?
Das könnte so ähnlich der Plan sein. Also erstmal ist ja mein Lösungsansatz, sogenannte Assisted Evolution Strategien anzuwenden. Also auf Deutsch, ne, assistierte Evolution. Das bedeutet, es klingt erstmal ja sehr abgespaced
vielleicht. Seltsam irgendwie so. Also wenn du da jetzt so drin rumkrispern würdest oder so, das würde ich verstehen.
Genau, also erstmal bedeutet das einfach nur, dass der Mensch Evolutionsprozesse, die vielleicht auch natürlich ablaufen würden, durch gezielte Eingriffe beschleunigt. Und das kann zum Beispiel so etwas wie Selektion sein. Also wenn man sich vorstellt, dass man eben eine Seegraswiese hat mit verschiedenen Genotypen, nennen wir das, also einzelne Pflanzen, die eben ihre Eigenschaften mitbringen, dann sind manche vielleicht etwas hitzetoleranter und andere vielleicht weniger. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Temperaturen steigen, dann würden irgendwann alle absterben, die nicht so hitzetolerant sind, und dann würden die übrig bleiben, die eben noch besonders hitzetolerant sind. Und wenn wir als Mensch jetzt Assisted Evolution betreiben, würden wir vielleicht experimentell vorher herausfinden, welche Pflanzen jetzt hitzetolerant sind und auch nur die bei der Renaturierung dann einpflanzen.
Wie findet ihr das raus? Einfach alle Genotypen in ein Becken und langsam die Temperatur steigern und gucken, wer überlebt?
So ungefähr habe ich das gemacht. Nur, dass ich vorher überlegt habe, woher kriege ich diese hitzetoleranten Genotypen?
Aus den Tropen.
Und dafür sind wir dann nach Italien gefahren. Nicht ganz
Tropen. Ach, das reicht schon. Okay.
Genau, wir sind ins Mittelmeer gefahren und wir waren dann in der Lagune von Venedig, in Chioggia und auch in Gabice Mare. Das ist ein Stück weiter runter. Und dort haben wir dann Seegraspflanzen mit nach Kiel genommen in unser Labor. Und wir haben dort auch Temperaturlogger in den Wiesen ausgebracht und sind dann eben auch 2 Jahre später, das war jetzt im Mai, nochmal hin und haben glücklicherweise unsere Logger dann auch wiedergefunden und konnten die dann auslesen und haben dann auch festgestellt, dass dort eben auf natürliche Weise Wassertemperaturen von über 30 Grad herrschten im Sommer.
Und das Seegras hat es überlebt?
Das Seegras hat es überlebt, ganz genau. Und jetzt ist eben wichtig zu sagen, es ist die gleiche Art wie hier in der Ostsee.
Aber sie ist doch ortsfremd.
Wie meinst du das?
Na, du hast eben gesagt, die aus Amerika, die darfst du nicht nehmen. Ist zwar die gleiche Art, aber die sind halt ortsfremd oder wie das heißt. Und die aus Italien sind ja auch ortsfremd.
Ja, dürfen wir natürlich auch nicht nach den aktuellen Gesetzen. Deswegen haben wir die Experimente in einem geschlossenen System im Labor durchgeführt. Das heißt, das Abwasser aus unseren Tanks ist quasi direkt in die Kläranlage gegangen. Also das Zuwasser kam direkt aus der Kieler Förde. Da haben wir einen Zulauf direkt in unser Labor. Und dann haben wir große Tankanlagen, die fassen ca. 600 Liter, wo wir die Ostsee dann simulieren können. Also wir haben Lampen, die das Sonnenlicht simulieren. Wir haben eine Welle im Tank, die normale Meeresbewegungen simuliert. Und das Coole daran ist, dass wir eben die Temperatur manipulieren können. Das heißt, wir hatten dann die Hälfte der Tanks unter normalen Ostseetemperaturen im Sommer und die andere Hälfte der Tanks haben wir dann schrittweise auf 29 Grad erhöht.
Aber wenn du jetzt, also du hast jetzt das italienische Seegras, das hält diese 29 Grad aus. Theoretisch hättest du also ein klimatolerantes Seegras, das du in die Ostsee ausbringen könntest, darfst du aber nicht. Was machst du denn dann jetzt? Also schreiben Sie Ihrem Abgeordneten oder was ist da der Tipp, den man...
Genau, ja. Also ähnliche Methoden werden ja auch so um Australien rum in der Korallenforschung angewendet, weil die natürlich ein noch größeres Problem haben. Deren Korallen sind ja schon am Sterben. Und da ist man eben auch dabei, entsprechende Gesetze, Änderungsvorschläge einzureichen. Und ich bin einfach optimistisch. Also ich meine, wenn WissenschaftlerInnen nicht optimistisch wären, dann bräuchten sie ja gar nicht anfangen. Und ich bin da optimistisch, dass sich in Zukunft auch bei uns die Gesetze ändern werden und es erlaubt wird. Und dann muss man ja auch die Lösung parat haben. Also wenn wir dann erst anfangen zu forschen, dann verlieren wir ja nochmal wertvolle Jahre. Und von daher finde ich es sehr sinnvoll, dass wir das eben jetzt schon machen. Und der Klimawandel wird voranschreiten und wir werden Lösungen dafür brauchen. Und dafür wird man auch Gesetze anpassen müssen. Davon bin ich überzeugt. Und dadurch forsche ich daran, auch wenn es aktuell natürlich nicht erlaubt ist.
Ist das in der Politik überhaupt schon angekommen? Also redet ihr mit der Politik?
Ja, also vor allen Dingen unser Chef, ne, Thorsten, der ist da sehr aktiv. Ich glaube, über das Thema explizit aktuell noch nicht. In kleinen Schritten geht es aber voran. Also es ist ja angekommen, dass wir renaturieren müssen und dass die Seegraswiesen ja namentlich im Renaturierungsgesetz auch vorkommen. Das ist ja schon mal ein super großer Schritt.
Ja, ja.
Und dann wird man auch realisieren müssen, dass es eben für eine nachhaltige Renaturierung auch neue Methoden braucht. Genau, aber Politik ist ja manchmal langsam und da gehen wir Schritt
vor
Schritt.
Ein dickes Brett, ja.
Genau.
Ist denn deine Arbeit, die du da machst, irgendwann auch abgeschlossen? Also im Sinne von, jo, jetzt haben wir hier das klimaresiliente Zeug, das kann sogar 33 Grad Wassertemperatur ab, das bringen wir jetzt aus und lehnen uns zurück und machen irgendwas anderes?
Es gibt immer genug zu tun. Ich habe auch das Gefühl, je länger man forscht, umso mehr Fragen findet man eigentlich als Antworten. Aber ich kann ja vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr zum Experiment erklären. Das kam gerade vielleicht ein bisschen kurz. Also wir hatten dann eben die mediterranen Pflanzen und die baltischen Pflanzen zusammen im Tank. Und tatsächlich die erste Frage, die ich mir damals gestellt hatte, war nicht, ob die mediterranen Pflanzen denn wirklich hitzetoleranter sind als die baltischen Pflanzen, weil das lag eigentlich auf der Hand. Natürlich wollte ich das noch mal ausprobieren, um sicher zu sein. Aber meine erste Frage war, was ist denn mit dem Winter? Also in Italien haben wir ja nicht so kalte Temperaturen wie hier in der Ostsee.
Ah, also plötzlich doch ein Temperaturproblem, möglicherweise.
Das war die Frage. Und die andere Frage, die ich mir auch gestellt habe, war, was ist denn mit dem Licht? Im Winter in Italien ist es ja viel heller. Also es gibt längere Tageszeiten und auch eine höhere Lichtintensität als in Kiel. Von daher haben wir eigentlich angefangen und haben als erstes den Winter simuliert. Und haben eben kalte Temperaturen und wenig Licht simuliert. Und da kam eigentlich für mich recht überraschenderweise raus, dass es beiden gleich ging. Also es gab faktisch keinen Unterschied zwischen den italienischen Pflanzen und den baltischen Pflanzen. Und im Winter ist es so, dass das Seegras nicht großartig wächst. Es vegetiert so vor sich hin und wartet auf den Sommer. Und das hat schon mal gut geklappt, genau. Und dann im Sommer haben wir die Hitzewelle simuliert und dann kam eben, wie es auch zu erwarten raus, dass die italienischen Pflanzen hitzetoleranter waren und eben weniger Mortalität gezeigt haben als unsere baltischen Pflanzen. Und damit ist quasi so für mich der Grundstein erstmal gelegt worden, weiter daran zu forschen. Und dann muss man aber eben bedenken, wie du das ja gerade auch schon mal kurz angesprochen hast, es gibt ja nicht nur Hitze als Problem. Ob es jetzt am Klimawandel liegt oder nicht, gibt es zum Beispiel auch Krankheitserreger, die ein Problem werden können, wo dann man sich vorstellen könnte, dass eben die lokalen Populationen an die lokalen Krankheitserreger angepasst sind. Und von daher kam mir dann die Idee, dass man die ja dann kreuzen könnte. Also dass man quasi Nachkommen erzeugen könnte, die dann als Eltern haben eine baltische Pflanze und eine mediterrane Pflanze.
Best of both worlds.
Genau, die Eigenschaften so ein bisschen zu kombinieren. Und das war dann eben die nächste Idee.
Und hast du gemacht?
Ja, also zufälligerweise. Ich habe mich dann gefragt, ja, Wissenschaft ist ja häufig auch viel Zufall.
Ja, ja.
Genau, also die Frage war, ob die sich überhaupt kreuzen lassen, ob das funktioniert. Und wie ich ja gerade schon erzählt habe, wir hatten die ja nebeneinander im Tank, sowieso für mein Experiment. Und dann plötzlich haben beide angefangen zu blühen und hatten die Blüten. Und dann dachte ich, oh, jetzt wird's ja richtig spannend. Kreuzen die sich jetzt oder nicht? Das heißt, die Samen, die dann entstanden sind, die haben wir eingesammelt und dann quasi getrennt nach ihren Mutterpflanzen, weil da wussten wir ja ganz genau, an welcher Pflanze der Same dran war. Dann im Winter aufbewahrt und dann haben wir die eben auch wieder im Frühling, also jetzt diesen März, habe ich die alle eingepflanzt im Aquarium. Und dann vor kurzem waren die Pflanzen dann groß genug, dass ich ein Blatt abschneiden konnte. Und dann habe ich eben zusammen mit meiner Kollegin Lauren Scambelluri einen Test durchgeführt, sozusagen, wer sind jetzt die Eltern von dieser Pflanze.
Genanalyse.
Und dann haben wir, genau, und dann haben wir eben feststellen können, dass ungefähr bei ein Drittel der Pflanzen, die wir beprobt haben, dass sie wirklich Hybride waren zwischen mediterranen und baltischen Pflanzen.
Jetzt musst du aber noch darauf warten, wie die Pflanzen sich dann verhalten, die daraus wachsen, oder?
Genau, das wäre jetzt ein kommendes Projekt. Das ist dann aber nicht mehr meine Doktorarbeit, das würde ich dann gerne im darauf folgenden fortführen. Aber sozusagen, wir konnten jetzt schon mal den Grundstein legen dafür, indem wir beweisen konnten, dass es funktioniert, dass man die kreuzen kann. Und ich mich nicht mal dafür anstrengen musste, weil das war einfach Zufall.
Ja, die haben sich halt vertragen, ja.
Genau. Ja, aber das ist in dem Fall eben Assisted Evolution, wovon wir ja gesprochen haben, dass man eben versucht, ja, Pflanzen, die eigentlich von weiter weg kommen, auch in die Ostsee zu bringen oder zumindest, wenn es nicht direkt die Pflanzen sind, aber deren Gene. Ne, wenn wir jetzt kreuzen und dann Samen haben, die wir vielleicht zu großen Pflanzen anziehen, dann bringen wir ja nicht direkt die Pflanzen, sondern eben im Prinzip ja deren Gene in die Populationen ein. Wo ich auch hoffe, dass das schon eher erlaubt werden könnte, weil das Problem, warum das Ganze natürlich verboten ist, ist, dass man Angst hat, dass man Krankheitserreger aus dem Mittelmeer in die Ostsee einschleppt. Und wenn man aber natürlich Samen hat, dann ist die Chance, dass man das tut, ja um ein Vielfaches geringer.
Gering? Ich hätte gedacht, die wäre bei null, weil die, das sind ja Hybride aus dem Labor, da kann doch eigentlich nichts mehr dran sein, oder?
Ja, man weiß es nicht so genau, ne? Wenn die Mutterpflanzen ja trotzdem noch im Tank waren, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, sehr, sehr gering. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Schiffe sich ja auch einfach so bewegen können.
Ja.
Also.
Stimmt. Du sagtest eben, die Samen einfach aus dem Boot werfen, also Samen streuen würde nicht funktionieren. Warum nochmal? Also Anna, ich habe gerade gedacht, so, könntest du nicht vielleicht sogar einen Samen herbei assistieren, den man eben doch einfach aus dem Füllhorn vom Boot werfen kann?
Ja, weil bei uns die Samen im Herbst reif sind, aber dann ja erst im Frühling keimen. Das heißt, die müssten dann den ganzen Winter da irgendwo rumliegen.
Kannst du denn jetzt nicht deinen Mittelmeerhybriden nochmal versuchen, mit dem amerikanischen Ding zu kreuzen, damit die früher keimen? Oder wollen wir nicht, dass unser Seegras früher keimt?
Also, wir glauben, dass es einen Grund hat.
Mad Science hier.
Genau. Also, die Bedingungen bei uns sind ja schon auch anders. Ich weiß nicht ganz genau, wie es drüben mit den Wintertemperaturen ist, ob das dann überhaupt funktioniert. Deswegen haben wir uns erstmal ja nach warmen Populationen, die eher in der Nähe sind, umgeschaut und sind dann erstmal Richtung Mittelmeer gegangen. Aber natürlich ist die Forschung ja erst ganz am Anfang. Also ich glaube, ich kenne kein ähnliches Projekt aktuell. Kann sein, dass es welche gibt, aber das wäre mir gerade nicht bekannt. Von daher gibt es natürlich noch sehr viele Möglichkeiten, was man alles machen könnte.
Du sagtest vorhin, Wissenschaftler, bleiben ja dann immer ganz viele Fragen. Auf welche Fragen sind denn noch offen?
Also die größte Frage ist für mich, ob es sogenannte Trade-offs gibt, was ich gerade schon mal kurz angesprochen habe. Also Merkmale, die vielleicht ungünstig sind, wenn man das so macht. Also dass es irgendwas gibt, dass die Pflanzen aber eine Schwäche haben. Die sind vielleicht hitzetoleranter, aber wachsen nicht so gut an oder sind nicht mehr so ausreißfest oder werden schneller krank. Das wäre zum Beispiel eine richtig große Frage.
Die zu beantworten, dauert lange, oder?
Sehr schwer, genau, weil man müsste ja im Prinzip experimentell jedes Problem testen. Deswegen, es gibt sehr viele Fragen, aber wir glauben, dass eben die Hitzetoleranz so das größte Problem ist, das erstmal behoben werden muss.
Jana Silva-Willim, vielen Dank.